Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Vorpass. Der Rugby-Podcast. Mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellsten Podcast-Ausgabe von Vorpass.
Vorpass.
Wir sind ja extrem pumped. Es war ja am Wochenende Six Nations Eröffnung. Big G, ich hoffe, du könntest halt die Spiele sehen.
Fuck, Six Nations. Wir schauen doch heute auf Spanien-Niederlande. 43-0. Ach. Georgien, Portugal und Rumänien, Russland. Darauf hatte ich mich jetzt vorbereitet.
Auch gut. Auch gut. Können wir auch später dazu kommen.
Habe ich natürlich auch alles geguckt, weil ich sonst in meinem Leben nichts zu tun habe. Aber klar, die Six Nations waren. Und mein Abend, Samstagabend, war eine absolute Katastrophe. Aber fangen wir doch erstmal.
Nee, erzähl davon. Erzähl. Nee, das wollen die Hörer zu Hause wissen.
Ja, ja. Das zweite Spiel. Fangen wir erstmal beim ersten Spiel an.
Ach, wir fangen chronologisch an. Ja, genau. Ja, Irland.
Ich bin doch noch so deutsch, dass ich da gerne noch eine Struktur und Reihenfolge habe. Ne?
Das ist gar kein Thema. Irland durfte das ganze Turnier hart eröffnen gegen Wales zu Hause in Dublin mit vollem Stadion endlich mal wieder. Und es ging 29-7 aus. Eigentlich hätte es deutlich mehr ausgehen können. Und Wales kann froh sein, dass sie überhaupt gepunktet haben, oder?
Ja, ich weiß gar nicht. Also wir haben ja währenddessen schon geschrieben in WhatsApp und auch in unserer Vierer-, Fünfer-, Sechser-Gruppe mit einer anderen Person, die dem Podcast sehr nahe steht, die wiederum einen walisischen Freund und damit auch walisische Schwiegereltern hat. Ich glaube, die fanden meine Nachrichten nicht so witzig, ne? Dass ich gesagt habe, Wales kann froh sein, dass hier Irland nicht schon mit 30 Punkten vorne liegt oder so. Aber also, ich meine,
ja, 30 Punkte war ja übertrieben. Also sicher war, dass Saxon auf jeden Fall zwei machbaren Kicks daneben gehauen hat. Also das war auf jeden Fall 6 Punkte. Aber für mich war es halt eher so, diese Chancenverwertung, also ich habe ja andere Sachen dazu gehört, dass es quasi irgendwie eine Chancenverwertung von irgendwie 36% oder irgendwas um 30% war, was relativ niedrig war, von wo Irland in der 22 von Wales war und kam halt irgendwie ohne Punkte halt weg. Also daher, wenn man wirklich die walisische Brille runternimmt, kann man schon sagen, dass es dass Wales glücklich war, überhaupt 10-0 in die Pause zu gehen. Und ich glaube, da haben sie bestimmt gedacht, hier wird es noch vielleicht eng sein, aber es ist irgendwie dann doch deutlich auseinandergegangen.
Also Ehre, wem Ehre gebührt. Wir wollen jetzt nicht die Kübel voller Hass auf Wales ausschütten. Man muss halt sagen, irgendwie haben sie ja doch ganz gut verteidigt. Ne? Über 100 Tackles in der ersten Halbzeit und da wirklich viel Verteidigungsarbeit reingesteckt, was dazu geführt hat, dass all die Dominanz von Irland nicht in so vielen Punkten gemündet hat. Aber insgesamt, ich meine, wenn ich mir so die Highlights angucke oder wenn ich mir das Spiel so in meinem Kopf Revue passieren lasse, das Erste, woran ich denke, ist Josh Adams gelbe Karte.
Ja.
In der 43. Minute oder so, wo er einfach, das sah auch eher plump aus, für die, die es nicht gesehen haben. Also ein No-Arms-Reinlaufen-Tackle in, weiß ich, Johnny Sexton oder wen auch immer. Und dafür zu Recht auch die gelbe Karte gesehen. Und ich wüsste jetzt nicht, was von Wales mir überhaupt vom Spiel so sonst so hängen geblieben ist. Du?
Ja, also viel Verteidigung auf jeden Fall. Ja, hast du wahrscheinlich gut erkannt. Wahrscheinlich einfach, also quasi, ich fand das halt unfair gegenüber Josh Adams. Der hat, müsste halt relativ viel Kritik hat ernten für quasi die gelbe Karte natürlich. Aber auch so grundsätzlich seine Verteidigungsspiel beziehungsweise sein Positionsspiel. Das Problem war, dass für ihn, dass Irland das gesehen hat, dass das eine Schwachstelle sein könnte. Und hat eine eigene, ja, Moves quasi aufbereitet, um irgendwie, ja, so die Verteidigung ein bisschen durcheinander zu bringen. Und da war es halt, sah er da ungünstig aus, also oft das. Und hat grundsätzlich nicht sein bestes Spiel geliefert. Und ich glaube, das ist halt unfair, jemand da irgendwie so zu kritisieren, der nicht auf seine natürliche Position steht. Und ich glaube, grundsätzlich war es halt vielleicht eine Fehlentscheidung, ihn da aufzustellen hat. Mhm. Das ist eher gegenüber den Coaches, also John Davis wäre im Angebot da theoretisch gewesen. Es fehlten halt natürlich viele Leute, die da auf innen stehen könnten. Ich finde, dass Irland das einfach ganz klar ausgenutzt hat. Von Weirs viel hängen geblieben. Ja, also Verteidigung war, also die müssen halt viel Verteidigung bieten oder müssen viele Tackles machen. Ich fand da trotzdem zum Beispiel Tane Basham, dass er halt ein gutes Spiel abgeliefert hat, trotz dass es halt so irgendwie eine schwierige Lage war, und war in dem richtigen Moment dort an der richtigen Stelle, um den Versuch also noch rauszunehmen sozusagen. Was fand ich, also es ist halt so ein Spiel, oder grundsätzlich es kann Rugby so ein Spiel sein, der so auf einem Messerschneider steht, aber hier war es halt nicht so der Fall. Und ich mache mir so ein bisschen Gedanken, wie es halt so weitergeht, wie raffen sich die Leute da zusammen, um da für nächste Woche da ja irgendwie eine bessere Leistung abzuliefern, beziehungsweise gegen eine starke schottische Mannschaft, der so ein bisschen Rückenwind hat, besser dazustehen zu Hause, ne?
Genau, man darf auch nicht zu unfair sein, wir dürfen nicht vergessen, wir hatten schon drüber geredet, Wayne Pivock, der Coach von Wales, hat etliche Spieler verloren, also 700 Test-Match-Caps und 8 British and Irish Lions-Spieler, Owens, Jones, Faletau, Navidi, Chuperic, North, etc., etc. Also wahrscheinlich kann man nicht mehr erwarten, dass Wales dieses Jahr auch mit ein bisschen Glück und Dusel noch wieder die Six Nations gewinnen. Ja, man darf nicht zu unfair sein, aber ich meine, das Spiel an sich, lass uns mal weg von Wales gehen, über Irland reden. Wie glücklich bist du denn? Wie pumped warst du denn vorm Spiel?
Ja, also pumped war ich auf jeden Fall. Wales ist immer ein starker Gegner. Als es direkt so loslief mit dem quasi, wo Hansen den Ball rausfängt von dem Kick von Saxon, der so ein bisschen daneben ging, hat man gleich gemerkt, okay, die Avive, also im Stadion werden die Leute einfach, oft ist es halt so, dass die Stimmung, außer wahrscheinlich bei Neuseeland, ein bisschen hat zum Anfang ein bisschen fehlt, weil viele Leute noch in den Kneipen halt so rumhängen und noch nicht zu den Nationalhymnen und solches halt da sind. Mhm. Aber es war cool irgendwie zu merken, okay, es geht gleich los, da ist ein bisschen Excitement im Stadion, und Mark Hansen auf sein erstes Spiel für Irland hat auf jeden Fall gleich dann gezeigt, was er drauf hat, also viele Ballkontakte, mm-hmm, und hat sich präsentiert als Ecke, der nicht nur auf der Ecke rumhängt, sondern sich überhaupt hart einbindet. Und,
23 Jahre alt, hat mal bei den Brumbies gespielt, eigentlich Australier und führender Tryscorer in der United Rugby Championship, oder? United,
ja. Genau, hat irgendwie nur wenige Spieler, war auch kurz hart verletzt, aber es ist halt jemand, den ich halt so ein bisschen verfolgt oder gefolgt hatte. Genau, über den Sommer war es halt so bekannt gegeben, dass er halt so reinkommt, dass so ein bisschen als Utility Back, also jemand, der so auf 10, Ecke, 15 stehen kann. Sein Werdegang ist ganz interessant für die Leute, die es halt nicht wissen, ist quasi irgendwie ein Freund von Andy Friends Sohn und sein Drinking Body quasi in Australien sozusagen. Und interessant, wie er das nach Irland seinen Weg gefunden hat. Seine Mutter kommt aus Irland, also ist geboren in Irland und groß geworden in Australien. Aber eine super interessante Geschichte.
Und geboren ist er in Canberra.
Das müsstest du ja wissen, ne?
Ja, also, aber die Mutter ist aus Irland, deswegen ist
er. Genau, sie ist in Irland geboren, und als sie 7 war, ist sie ausgewandert.
Ach so, die Mutter, ja.
Genau. Okay. Und genau, ganz cooler Typ auf jeden Fall, und hat eine ganz lässige Art und Weise, so ein bisschen wie James Lowe von seiner Art und Weise hat zu spielen, finde ich. Man hat aber gesehen beim ersten Versuch, dass er einfach so ein bisschen die Auge hat, und was wir ins gesamte Spiel gesehen haben, dass er so ein bisschen den Überblick hat, dass er sich einbinden will und wie gesagt nicht einfach so nur rumhängen will auf der Ecke, ne?
Mhm, genau. Ja, was bleibt sonst noch vom Spiel beeindruckend? Ich denke, alle Stürmer von Irland, oder?
Also ja, also ich meine, also diese, wir haben das schon mehrmals gesagt, diese erste Reihe ist, ja, können wir später vielleicht nochmal philosophieren, aber wahrscheinlich die beste erste Reihe weltweit gerade.
Wow. Okay,
ja. Wir haben ja mal gesehen, was sie halt drauf haben, nicht nur in deren Tacklings und ja, die normale Arbeit, sage ich mal, sondern hat auch diesen ganz sanfte Pässe und solche Sachen, um das Spiel zu eröffnen. Und das ist so ein bisschen das, was, glaube ich mal, vor so 10 Jahren, was bekannt war aus Neuseeland, dass die gesagt haben, wir haben ja Props, die quasi auf 10 stehen können, weil die eine Spielübersicht und Handling haben. Und das ist halt ein bisschen, wo wir jetzt da sind mit der ersten Reihe in Irland. Die Jungs, also Porter, also besonders Porter und Furlong, sind halt die, die quasi öfters da sind in diesen Pods und das Spiel halt eröffnen und solche coole Pässe halt machen. Da gab es in dem Spiel extrem viele Beispiele. Das bleibt auf jeden Fall hängen, dass Irland jetzt mehr bietet als nur ja, Boxkicks und das, was wir über die letzten Jahre von Irland gewöhnt waren. Genau, jetzt ungeschlagen, sehr viele Spiele, die besten Mannschaften hat geschlagen. Das Momentum ist halt da. Der Fahrtwind ja, ist halt da und man sehen, wie es hat, ja, ob es halt reicht in Paris halt nächste Woche, später halt dazu mehr natürlich. Was bleibt halt noch so sonst hängen? Saxon ist immer noch der Lenker und Denker der Mannschaft. Ringrose, Bondiaki, super viel gute Momente gehabt. Bleibt auch so hängen, dass trotz, dass Henshaw und Henderson, zwei British and Irish Lions, eigentlich für nächste Woche zurückkommen, dass man das schwierig haben würde, die überhaupt zurückzubringen in die Mannschaft. Also in der 15 würde ich die nicht sehen, in der 23 schon, denke ich mal.
Ja, ja.
Aber da die 15 so stark geliefert hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwie das, es wäre halt sehr unfair, beziehungsweise es wäre schon bitter, wenn einer von der Start 15 irgendwie, ja, runterrücken müsste oder auf der Bank müsste oder aus dem Kader fliegen würde. Also das bleibt so ein bisschen hängen, dass da Start 15 beziehungsweise 23 von Irland sehr, sehr stark ist gerade.
Eigentlich ein gutes Zeichen für Irland und auch gutes Zeichen für Andy Farrell und auch, ich meine, Credit to him, ne? Also ja. Er hat das die letzten Jahre aufgebaut, war vielleicht auch am Anfang nicht einfach und jetzt siehst du, was für eine Breite und Tiefe, ne? Wie du eben gesagt hast, was für Skills die Einzelnen haben und dass nicht jede Position fast oder viele Positionen jetzt auch öfters durch andere Leute ersetzt werden können, kein Qualitätsverlust da ist.
Ja.
Ja, okay. Vorpass sagt, Irland gewinnt die Six Nations. Ich habe das jetzt hier zuerst gehört, 19. März, Irland zu Hause gegen Schottland. Obwohl, das Abendspiel ist ja dann auch noch Frankreich-England. Naja, also.
Naja, wir haben ja gesagt, eigentlich von vornherein im Preview, beziehungsweise habe ich gesagt, dass es geht darum, dass in der zweiten Wochenende, also das Frankreich-Irland-Spiel, würde uns viel mehr, ja, ja, Infos liefern zu, wie es halt dann am Ende ausgehen kann. Einer Favorit wird da wahrscheinlich verlieren, hat an dem Wochenende. Und ja, dann sind wir auf jeden Fall schlauer als davor.
Genau. Ja. Machen wir Pause oder reden wir über.
Machen wir kurze Pause, dann sind wir gleich weiter da mit Schottland, England und Italien, Frankreich natürlich. Also bis gleich bei Vorpass.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
So, Teil 2. Wir haben schon über Irland-Frankreich gesprochen, Irland-Wales gesprochen. Jetzt geht es um England-Schottland. Das Einzige, was wir vielleicht nicht erwähnt hatten beim Irland-Wales-Spiel, war die gelbe Karte. Aber ich glaube, da gab es keinen Einwand oder so. Das war schon eine gelbe Karte, ne? Oder
ja.
Wurde es? Ja, okay.
Nee.
Genau. Genau, Schottland, England, Calcutta Cup.
Ja.
2017 geht's aus. Am Ende hätte man theoretisch unentschieden ausgehen können. Hätte auch für England mit 7 Punkte Abstand gewinnen können. Also das Spiel war sehr schwierig einzuschätzen, auch in den letzten 20 Minuten, oder?
Erstmal muss ich sagen, ich habe das Spiel nicht live geguckt.
Du live. Ach, am Anfang. Warum denn das?
Wie ich am Anfang angekündigt hatte, also ich habe Irland Wales habe ich noch zu Hause geschaut, alleine. Ne, ein bisschen Haushalt gemacht und so, ein bisschen aufgeräumt und so, aber auch auf das Spiel geguckt. Ne?
Klar.
Und dann zu unserem Kollegen gegangen, um die Ecke, schottischer unter 20 Nationalspieler ehemals, ne? Der neue Flyhaven unter Führing, der Timuka verdrängt hat von der 10er-Position. Timuka.
Alter, Timuka, boy. My boy!
Ja, auf jeden Fall. Wir saßen da, alle den Corona-Regeln entsprechend so viele Leute da.
Also 25 oder so.
Verantwortungsbewusst ein paar Bier getrunken.
Genau. Big Jim and Goody, 17 Guinness, responsibly.
Responsible. Also, Spiel geht los und es war unmöglich zu schauen. Ich glaube, ich weiß nicht, irgendwo VPN und dann BT Sports oder so, den Account-Login von dem 5. Cousin seiner 3. Schwester benutzt oder so und alles war eine Katastrophe. Also das Spiel, wir konnten es gar nicht gucken, weil es die ganze Zeit immer angehalten ist. Dann hat man den Router resettet und innerlich habe ich geschäumt. Ja. Äußerlich, ne, gute Miene zum bösen Spiel. Und ja, ach nee, so wichtig ist das Spiel gar nicht. Nee, mir ist es viel wichtiger, dass ich mit euch hier zusammensitzen kann, Jungs.
Bullshit. Lies.
Ne, ich meine, ja, also ich habe es nicht gesehen. Ich habe es dann Sonntag gestern noch mal in Ruhe angeschaut. Ja, so viel dazu.
Was ist dein, also du hast es nicht live gesehen, aber was ist dein Fazit vom Spiel? Also im Gesamt, was nimmst du da mit?
Fazit. In einem Satz, Schottland, starke Defensive, gewinnt das Spiel. Und England sollte man nicht aufgeben, weil man immer nur mit 3 Punkten verloren hat, trotz so viel Ausfällen, sage ich mal so. Also man darf die einen jetzt nicht zu hoch jubeln und die anderen trotzdem nicht unterschätzen, denke ich. Ne?
Okay.
Gibt halt, ja, weiß nicht, wo wollen wir anfangen? Also
lass uns mal anfangen, einfach mit einem Punkt, der jetzt in den Medien bestritten wird, dass in der 63. Minute, wo England geführt hat, George Ford eingewechselt wurde, beziehungsweise wichtiger, Marcus Smith ausgewechselt wurde. Was hältst du davon?
Ja, genau. Ich hatte auch schon gelesen, Telegraph und irgendwelche anderen Schmierblätter sagen halt, dass kein Vertrauen da ist in Marcus Smith von Eddie Jones. Der Coach der Harlequins hat halt gesagt, ja, ist ein bisschen, also der Coach von Marcus Smith ist auf Vereinsebene Harlequins, hat gesagt, ja, ist ein bisschen komisch, es sah so aus, als ob das schon von Anfang an geplant war, dass zu dieser Minute oder in diese Minuten Ford reinkommen soll. Wenn man jetzt nur auf die harten Fakten guckt, könnte man denken, Eddie Jones traut es nicht zu, dass Marcus Smith, wie man schon so schön sagt, closing out the game, ne, das Ding runterspielen. Also wenn 17-10 steht und so, ist es ja immer noch recht knapp. Ein erhöhter Versuch ist dann das Unentschieden. Und dass Eddie Jones dann wahrscheinlich gesagt hat, ja, lieber mit George Ford weiterspielen, der weiß nicht, wie viel Caps er hat, 60, 70, der auf jeden Fall mehr Erfahrung hat und dann so ein bisschen Ruhe reinbringen kann. Vor allem, weil halt Tom Curry auch das erste Mal Kapitän ist und auch noch nicht so viel Erfahrung hat als Kapitän. Und ich meine, ein Kapitän auf dem Spielfeld ist immer nur so gut, auch wie seine, wie man so schön sagt, die Führungsspieler um ihn herum oder so. Ein Kapitän kann nicht alle 14 Leute oder alle restlichen 22 führen. Man braucht da immer Leute um einen herum. Also ich würde sagen, ja, man hätte jetzt in Hindsight, im Nachhinein ist es immer einfach zu sagen, aber wahrscheinlich war es einer der 3, 4, wenn nicht sogar der größte Fehler.
Wer weiß ich nicht, der größte Fehler war, dass vielleicht Cowan Dickey hätte in jungen Jahren doch mehr Volleyball spielen müssen.
Ja, darüber reden wir auch noch gleichzeitig. Aber Marcus Smith in der hast du den Versuch gesehen? Jetzt sind wir ja schon mittendrin, Donald, ne?
Ja.
Hast du den Versuch gesehen, als dann England in Führung gegangen ist? Wie halt, und das ist, also Ben Youngs, ich glaube, es ist irgendwie Collapsed Mall oder irgendwie sowas, oder ein Scrum bricht zusammen. Ben Youngs nimmt gerade den Ball auf, hinter ihm stehen Smith und Slade und ich weiß nicht, wer noch, und beide rennen rüber zur kurzen Seite, wo dann sehr schnell eine Überzahl ist. Und Ben Youngs behält noch den Ball eine Sekunde in der Hand, zieht noch die Aufmerksamkeit von Ali Price auf sich, sodass Ali Price nicht weiter nach außen shiftet, was dann die Lücke aufmacht für Marcus Smith. Und Marcus Smith hat das, also kam vorher rübergerannt, hat das angesagt, man sieht halt, wie er will, dass Ben Youngs zu ihm passt. Und also er war für mich der Ideengeber, sage ich mal so, der dahinter stand, hinter dem Versuch. Das heißt, also so blöd kann der Typ halt nicht sein. Ne?
Ich glaube, das ist auch, also wenn er einfach, wir schauen halt nicht so viel Harlequins, aber wenn man so ein bisschen Harlequins hat, schaut, er gibt schon den Ton halt an in den entscheidenden Spielen. Und entweder, das ist halt so ein bisschen ein Ding, also ich muss mal sagen, Marcus Smith ist jemand, der nicht so groß auf dem Radar hat. Vivian hatte schon letztes Jahr von ihm gesprochen, also in größeren Tonen, also hat viel mehr von ihm gesehen und ich hatte nur Highlights stückweise gesehen und dachte so, okay, es gibt viele junge Fly Halves in England gerade. Aber wenn man ihn jetzt so sieht, ist es halt quasi, hey, hier ist die Mannschaft um dich rum, du hast die Fäden in der Hand und ziehst nach links und rechts und geradeaus und delegierst so ein bisschen. Und ich glaube, auf der Nationalmannschaftsebene braucht man das halt auch. Und ich glaube, dass es seine Stärke hat. Ob alle Spieler halt auf dem Level sind und mitziehen, das weiß ich halt nicht so 100%. Wie du halt gesagt hast, also er hat schon irgendwie so viel delegiert und viel Bescheid gesagt, hier lang so. Vielleicht war er von der gesamten Occasion so ein bisschen überfordert. Also ist es schon relativ heftig in Schottland, volles Stadion, Stimmung. Mhm. Eins von den großen Spielen für ihn, Spiele. Und vielleicht war nicht, also meine Einschätzung ist jetzt so ein bisschen, vielleicht war das Gesamtpaket um ihn herum nicht stark genug. Also ja. Smith steht halt da mit Slade auf 12, also nicht seine Position, und Daly auf 13, auch nicht wirklich seine Position. Marchant und Malins auf Ecken, auch beide nicht in deren Position sozusagen. Ben Youngs natürlich ein sehr guter Führer quasi der Mannschaft auch, aber irgendwie das gesamte Drumherum, also es wäre viel besser und viel leichter für ihn, wenn Farrell da neben ihn standen und oder Tuolagi oder irgendwie so ein bisschen diese Unterstützung drumherum. Weil was bei mir, also was mir fehlte so am Ende auch, war auch so in entscheidenden Momenten so Kleinigkeiten irgendwie oder kleine Entscheidungen. Ich weiß nicht, wer das so tätigt auf dem Spielfeld. Also ich glaube, dass Curry hat viel da zu sagen hat. Aber ich glaube, man bräuchte halt grundsätzlich einen coolen Kopf. Also ich will halt so einen Punkt daraus, also weg von der Smith-Debatte und rein zum anderen zu einem entscheidenden Moment ist, ich habe mich gefragt mit der letzten Straftritt, also man hätte so ein Goal kicken können, um 20-20 zu machen in der 78. Minute. Mhm. Das können wir halt theoretisch auch schreiten. Man hatte Daly auf dem Feld, der hat so einen Riesenfuß, der hätte es locker
geschafft. Slade hätte es vielleicht auch noch geschafft.
Ja.
Slade hätte zur Ecke eigentlich treten sollen, anstatt Ford, der zum...
Das ist, wo ich halt hingehen wollte, ist, dass die beide mit links auf der rechten Seite viel besser aufgestellt waren, weil wenn man überlegt, wie da Ford gekickt hat, war einfach so einfach direkt ins Aus. Also das habe ich nicht so ganz verstanden. Und eigentlich wäre ein komplett anderer Gasse gewesen, wenn man einfach so 10 Meter weiter vorgeschafft hätte und die Möglichkeiten für die Gasse einfach anders gewesen wären. Also das hat, also ich habe mich gefragt, wer trifft so eine Entscheidung oder wer ist dann da? Weil wenn ich der Spielführer oder Kapitän oder irgendwie da wäre oder auch der Trainer oder Manager, würde ich ja die Nachricht auf den Platz bringen müssen, zu sagen, hey, den Tritt führt hat Slade hat aus, weil der schafft es halt locker und kriegt es definitiv besser, als was also meiner Meinung nach Ford geschafft hat. Und ich weiß, das sind so wirklich, wirklich winzig Kleinigkeiten, aber reden von einem Spiel, der ausgeht 20-17 und England hätte eigentlich das Ding nicht locker gewinnen können, aber gewinnen können, hat es ein bisschen aus der Hand gegeben und hätte noch trotzdem am Ende noch entweder den Unentschieden schaffen können oder eigentlich gewinnen können. Und ich habe es mit einem Freund geschaut und habe einfach gesagt, dass wenn man Neuseeland, wenn Neuseeland spielt, spielen die, egal wie die Uhr ist, ob die Uhr 80 Minuten zeigt oder 50 Minuten zeigt oder 86 Minuten zeigt, wenn die den Ball haben, sind die der Meinung, wir können halt noch den Versuch legen und wir können auch hier punkten. Und das ist einfach dieses Selbstbewusstsein einfach aufzutreten, zu haben. Und das hat irgendwie gefehlt bei England, weil ich gesagt habe, nee, die haben noch den Ball, die können auch was machen. Aber irgendwie war es halt so, kommen wahrscheinlich zu den letzten Gerängen gleich, aber ansonsten war es halt so, irgendwie hat das gefehlt. Also das zu sagen, nee, wir haben den Ball, die Uhr ist ja uns egal, ne?
Ja, da bin ich vollkommen bei dir.
Die letzte Gedränge der Schiedsrichter wollte einfach kein Strafschritt pfeifen, ne?
Ja, ich wollte noch mal viel weiter noch davor reden. Also okay. Es sind ja noch viele andere Sachen passiert.
Kaundiki, Volleyball.
Ja, also ich hatte das Gefühl, ab der 63. Minute oder als Smith dann irgendwie dann draußen war, ging es dann ein bisschen bergab. Erstmal muss man sagen, unser Freund Finn Russell, 2-3 großartige Kicks, Crossfield-Kicks. Und dann hat es dazu geführt, dass unser Freund Lukan Kaundiki auf der Ecke stand, wo er nicht hätte stehen sollen. Und man kann sich da jetzt schon fragen, bevor es überhaupt zu der Situation gekommen ist, dass er den Ball ins Ausgeschlagen hat, wie auch schon mal Sonny Bill Williams vorher, warum steht der überhaupt da hinten? Also, ja. Wie kommt's? Na, ich meine, der ist jetzt nicht, wie heißt der, Neuseeland-Hooker, der auch, über den wir auch mal...
Dan Coles.
Der erste ist ein Typ, den sieht man öfters mal, zumindest im Angriff.
Im Angriff, ja, genau. Ich habe ja gesehen, also irgendwie welche Kommentare auf einer Webseite waren so, warum steht, was macht überhaupt Kaundiki da als Hakler auf der Ecke? Und hat jemand geschrieben, die spielen diese 1-3-3. das bezieht sich auf den Angriff, nicht auf die Verteidigung. Also so würde man sich nur nicht aufstellen. Ne?
Aber war es eine klare Entscheidung für dich, Penalty Try?
Ich weiß nicht, also es ist auf jeden Fall eine gelbe Karte, er schlägt es absichtlich ins Aus, das ist definitiv gelb. Und Penalty Try, ich meine, die Frage ist ja, wäre ein hundertprozentiger Versuch da rausgekommen?
Nein, das ist die Regeln, ich habe es nochmal nachgeschaut vorhin. Es muss nicht ein hundertprozentiger Versuch sein, sondern a probable try. Also, a penalty try is awarded between the goalposts if foul play by the opposing team prevents a probable try from being scored. Or scored in a more advantageous position. Also, probable heißt ja wahrscheinlich.
Ja, war es wahrscheinlich, dass er den Ball fängt? Also, bevor wir da reingehen, was ich mich frage, ist, warum versucht Kaundiki trotzdem nicht einfach irgendwie was anderes? Also,
weil er schon
warum schlägt das? Warum schlägt er das nach vorne? Warum versucht er nicht zu fangen und dann, wenn er es nicht fängt, okay, also es sah nicht so gut aus, aber er kriegt beide Hände drauf und schlägt es wie im Volleyball halt nach vorne. Also
ja, aber ich glaube, in der Situation das sind ja Millisekunden. Das ist ja so wie wenn du versuchst einen normalen Intercept, wenn du einen normalen Pass versuchst von der gegnerischen Mannschaft zu fangen, viele Leute schlagen dir nach unten und du könntest ja auch genauso argumentieren. Warum schlägt man denn nicht? Also das ist einfach, ich glaube, das ist einfach so drinne. Also, weil
auch wenn du aber sagst, hätte er eigentlich das fangen können, beziehungsweise mehr stören können. Ne?
Ja, das sieht vielleicht so aus, das denken wir, dass er das hätte fangen können, aber ich glaube nicht, dass er das wirklich in der Situation, er war schon zu spät dran.
Aber er weiß hundertprozentig, wenn er das macht, was er tut, dass es mindestens eine gelbe Karte als Strafe dazu kommt.
Meinst du, der weiß das in der Situation?
Also im Rugby, wenn du halt hochspringst und mit beiden Händen den Ball nach vorne schlägst, ist es halt schon blöd und ins Aus. Doch, das weiß er schon, ne?
Er wird ja den anderen, er wird ja den Wing da gesehen haben, gewusst haben, dass da einer steht oder so, aber
ich hätte versucht, trotzdem irgendwie zumindest.
Donald, wie oft spielst du denn International Rugby?
Selten.
Wie oft spielst du überhaupt gutes Rugby?
Nie.
Genau. Also, was hättest du versucht?
Also zumindest mit den Händen den Ball, den Flug Bahn der Ball zu ändern, damit es halt nicht gleich in seine Händen von Gegner landet. Also ich glaube, das wäre genug, um die Wahrscheinlichkeit des Versuches zu minimieren. Also meiner Meinung nach. Also wenn ich das nochmal sehe, habe ich einfach gedacht, okay, wenn er einfach trotzdem da den Flugbahn der Ball hat ändert, dann wird Darcy Graham hat nicht sauber den Ball fangen können und dann ist halt irgendwie alles offen. Ich fand das einfach fast zu, ist nicht irgendwie seine Schuld, viele sollen, also man hat ja gelesen, er hat das verkackt und hat sich entschuldigt und bla bla bla. Aber mir geht es mal mehr darum zu sagen, damit war es halt klar, was passiert und zumindest hätte ich lieber so eine Fragezeichen noch, also das war dann, okay, das sind, also zum einen war es dann ein Versuch mit dem Goal, also 7 Punkte. Zumindest damit, wenn er gemacht hatte irgendwas und er trotzdem gefangen hätte, wäre es vielleicht außen gewesen mit der Kick. Ich weiß halt nicht. Also in dem Moment, klar, es ist schlecht im Nachgang, aber ich habe mich einfach nur gefragt, was sein Ziel war dabei.
Tja, wir werden es nie rausfinden. Nee. Ich denke, also worüber ich nachgedacht habe, ist, was ist, wenn es geregnet hätte, es windig gewesen wäre und wenn auf der Ecke irgendein x-beliebiger Spieler Tide Furlong gestanden hätte. Irgendein Prop, keine Ahnung, wo man sagt, oh, ja, ich weiß nicht, ob der so viele Bälle auf der Ecke aus der Luft fangen muss oder so. Ist es dann noch ein probable try? Also hätte er mit welcher, ne, das ist halt die Frage, die ich mir gestellt habe. Ich meine, ich hab das Spiel nicht live gesehen.
Ja, also Graham sah schon aus, als ob der den Ball fängt. Egal, was Kowalski macht. Also.
Graham, ja. Ich meine, was ist, wenn da jetzt jemand anders stehen würde? Oder was ist, wenn es regnen würde? Oder Wind und. X, Y, Z. Also mich wundert es, dass die Entscheidung auch einfach so durchgegangen ist. Ich glaube, es zweifeln auch gar nicht viele an.
Nee, also ich glaube, hätte er das gefangen, ja. Also gehen wir davon aus und fragen uns nicht, wie es wäre, wenn es geschneit hätte. Ansonsten Thema letzte Gedränge. Vielleicht erzählst du als ich will halt nicht sagen gelernte erste Reihe, weil das bist du ja nicht, aber als jemand, bitte? Der manchmal in der ersten Reihe steht.
Ja, was war, es war glaube ich 4-mal oder 5-mal
Reset.
Und
wenn man das sonst im normalen Verlauf wäre, das 100%ige Straftritt.
Für England.
Ja.
Das habe ich mir allerdings auch gedacht und kann mir das also keine Ahnung, ich konnte es mir halt auch nicht erklären. Ich glaube, Jamie George, der dann mittlerweile dann auch drinne war, hat auch gesagt, dass er eigentlich gerne mit dem Ref geredet hätte und dass er auch das Gefühl hatte, dass Schottland einfach nur versucht, also dass die überhaupt gar nicht mehr versucht haben zu competen, sondern einfach nur versucht haben, überhaupt im Spiel, überhaupt das Scrum am Leben zu halten. Und,
ich meine,
4-mal Reset, weiß ich nicht. Also ich habe auch den Straftritt kommen sehen. Ich kann dir auch leider nicht sagen manchmal, wie die Entscheidungsfindung ist von Referees, weil es auch schwierig ist.
Ja, klar.
Aber was mir auch noch einfällt, 68. Minute, den Einwurf von Joe Mahler.
Ja.
Hast du das gesehen?
Ja, es ist halt traurig, aber das passiert halt manchmal, das ist ein bisschen blöd gelaufen, ne?
Also ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben. Ich meine, der Straftritt war, weil der Ball nicht 5 Meter geflogen ist, ne?
Weil er auch kein Hakler ist, also das übt er halt nicht im Training, ne?
Ja, doch, na, das stimmt nicht. Das, Jamie George hat gesagt, die Situation haben sie im Training geübt. Nur, dass Joe Mahler wahrscheinlich nie in seinem Leben gedacht hätte, in der 60. und 68. Minute reinzukommen. Bei dem Spielstand in Schottland und dann wirklich so im Training ist es halt was, das eine, ne? Ja. Murrayfield mit 30.000 oder 50.000 Zuschauern ist es noch was anderes oder so. Und ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich Joe Mahler schuld war, sondern vielleicht das Timing auch von
Dombrandt,
von Dombrandt, der reingelaufen ist. Sowas ist mir tatsächlich auch schon mal passiert, als der Typ, der den Ball empfangen hat, weil ich zu früh reingesteppt bin in den 5-Meter-Raum, bevor der Ball die 5-Meter-Linie überschritten hat. Aber viele Leute kennen die Regel überhaupt gar nicht. Die denken halt auch, dass man den Ball zu sich selber passen kann und 2 Meter ausreichen, was halt nicht der Fall ist. Das ist halt auch noch das sind so die Sachen, die sind dann gegen England, ne? Marcus Smith raus, dann Luke Nkobe-Ndicky den Fehler, Joe Mahler das nächste Ding dann halt. Dann wird der eine Kickable Penalty nicht genommen, das Scrum kollabiert und deswegen sage ich ja, Schottland super Defensive, Finn Russell super gespielt, aber man darf jetzt England hier nicht komplett abschreiben. Ne?
Echt? Okay. Also ich würde ja nicht komplett abschreiben, aber Chancen auf Six Nations würde ich schon abschreiben.
Das schon, aber ich denke jetzt nicht, vor allem Italien ist jetzt das nächste Spiel, das ist ein Vorteil.
Ich habe auch, also das, ich muss ein bisschen revidieren, also beziehungsweise also noch ein paar Infos dazu. Also ich habe auch nicht gedacht, dass es die beste Schottland-Mannschaft, die es je gab. Mhm. Also ich habe auch nicht so, bin ich auch nicht vom Hocker gefallen, wie geil Schottland gespielt hat, ne? Obwohl die sich selber so hypen, das Ding ist, die sind manchmal ein bisschen zu von sich selber überzeugt und basiert auf, ich weiß halt nicht, also ist noch nicht so ganz, also ich sehe gute Sachen von denen und natürlich haben die jetzt England geschlagen, die werden halt schon den Power haben, pumped sein, wie du sagen würdest, aber also keine Ahnung, gegen so, was Irland jetzt präsentiert oder Frankreich, würde ich trotzdem mal Frankreich oder Irland tippen.
Ja, ich hoffe, Schottland wird jetzt nicht so nervig wie Wales oder so, dass sie sonst wie überheblich sind. Du hast vollkommen recht. Wenn man Possession und Territory anschaut, war England besser. England hat viel mehr Meter gemacht, Schottland hat viel weniger Meter gemacht. Ja, das kommt alles hier hängt mit der Effizienz von England zusammen, dass die halt nicht es geschafft haben, ihre Dominanz durchzudrücken, was an der guten Defensive vielleicht auch lag von Schottland. Aber der erste Versuch von Schottland war in der 20., 17. Minute, weiß ich nicht genau. Bis dahin hat man, glaube ich, von Schottland in dem Spiel auch nicht so viel gesehen.
Ja.
Also das ist jetzt nicht, wo man so sagt, das war jetzt hier so super überzeugend oder so.
Ja, genau. Ja,
genau. Erster Versuch, 17. Minute. Ne?
Naja, aber bleiben wir mal gespannt.
Ja.
Letztes Spiel, also am Sonntag, Frankreich gegen Italien in Paris. Frankreich gewinnt 37-10, 18-10 in der Halbzeit. Kein besonders schönes Spiel, hat auch sehr stark geregnet. Phasenweise oder teilweise in Paris. Aber am Ende ist es trotzdem irgendwie das, was wir erwartet haben, oder?
Nee, das war gut. Ich habe vielleicht andere Erwartungen gehabt. Also okay. Ich bin extrem positiv überrascht gewesen von Italien und von der italienischen Verteidigungsarbeit. Und ich hatte auch das Gefühl, dass bis zur Halbzeit, bis kurz vor Frankreich auch recht nervös war. Überhaupt, also es stand da, es war glaube ich noch relativ knapp, nur ein paar Punkte Unterschied bis zur 39., 40. Minute und ich hatte das Gefühl, dass Italien wirklich stark an sich gearbeitet hat. Dazu kommt natürlich starker Regen, wenn die Wetterbedingungen so halt sind, dann hat so eine Mannschaft wie Italien wahrscheinlich eher einen Vorteil von, wenn die in Frankreich spielen. Ich glaube, Intermac und Dupont hatten auch noch eine Covid-Erkrankung, Long-Covid irgendwie, die sie wegstecken mussten. Ich hatte das Gefühl, von Intermac habe ich recht wenig gesehen
im
Spiel. War ein bisschen nicht unsichtbar, aber ich habe jetzt nicht so die Präsenz von dem mitbekommen, sage ich mal.
Ja,
so.
Nee, das stimmt schon, ja.
Und vielleicht dann auch immer, ne, wenn man halt, wenn deine 9 und 10 so ein bisschen Long-Covid Probleme hatten und ein bisschen außer Atem sind, dann merkt man das schon, ne? Was so ein bisschen die Achse deines Spiels ist.
Also ohne das war zu politisch reingehen, also die hatten Covid, also Long Covid ist halt gerade was anderes, aber die haben ja For All to Lose gespielt, also das Wochenende davor. Also
die
waren ja topfit an sich.
Ja, gut, nur weil man spielt, heißt es nicht, dass man topfit ist, ne?
Die waren auf jeden Fall fit und die sind nicht an Long Covid erkrankt, sondern grundsätzlich an Corona.
Ach so, ja gut, okay, dann die hatten Corona. Aber ich
verstehe, was du meinst. Der Intermarkt war so ein bisschen, aber für mich war es so auch teilweise klar. Italien hat auch gut mitgehalten, gut gespielt. Für mich war es so ein bisschen das Wetter und kam die nicht so wirklich zum Fluss. Viele Unterbrechungen hat in dem Spiel, war eher so ungünstig von Frankreich.
Ja, gut.
Was ich sagen muss, auf jeden Fall, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass Italien sehr gut gespielt hat und definitiv mich positiv überrascht hat, dass er das mehr drin ist. Was aber einfach, wo ich einfach den Kopf geschüttelt habe, ist einfach Garbisi straftet in der 22 und überlegt, ich kick mal hart an und baller den Ball hart weg und daraus resultiert einfach ein Versuch von Frankreich. Das war so, das ist die alte Italien halt wieder. Das hat mich wirklich, ja, traurig gemacht.
Ja, es gab da auch noch zwei, drei andere Szenen, da hast du vollkommen recht, auch verteidigungsmäßig, wo Italien dann wirklich Aussetzer hatte.
Ja.
Auch zwei, dreimal am Ruck, sehr unnötig Counter-Rucks, also haben es zugelassen, dass Frankreich Counter-Rucks gewonnen
hat. Ja, genau, dass du so unsauber
also Rucks. In drei, vier Situationen und ja, wenn das hier so in der zweiten Bundesliga Süd passiert, das ist noch okay oder so, aber da vor allem, wenn so viele Spieler auch also auf Club Mannschaftsebene auch international spielen. Da dachte ich auch so, einmal okay, dann aber mal abschalten, dann nicht nochmal drei, viermal passieren lassen. Also bis zu diesem Versuch in der 40. Minute oder so, da fand ich will jetzt nicht sagen, ebenbürtiges Spiel, aber ich hatte halt erwartet, dass das Italien komplett untergeht und von daher bin ich positiv überrascht. Am Ende war es dann halt doch das
Erwartete, ja.
Hattrick von Villiers, der auch in etlichen Fantasy-Mannschaften drin war.
Da kommen wir gleich dazu, ja.
Genau.
Na klar. Ja, genau. Machen wir kurz ein bisschen Fantasy, da machen wir ein bisschen Vorschau auf nächste Woche. Also muss ich mal ganz im Voraus sagen, dass ich irgendwie mich da angemeldet hatte und scheinbar mit einem anderen Konto. Dann habe ich eine Gruppe aufgemacht für uns. Und die Arte-Gruppe war schon noch lebendig. Das habe ich erst im Nachhinein erfahren. Also sei mir nicht böse, aber trotzdem, Hauptsache ist, dass alle Leute eingemeldet sind. Und der Punktführer ist mit 781,1 Punkte Domi Reinisch. Auf jeden Fall für das erste Wochenende sehr, sehr starke Leistung. Und natürlich, wenn man beide Ecken und beide Innen, also beide Ecken von Frankreich und beide Innen von Irland hat, hat man da die besten vier Hintermannschaftsspiele gehabt. Gleich einmal als Kapitän auch noch dazu. Also das sind halt eine Menge Punkte.
Ja. Domi Reinisch kenne ich persönlich sogar. Wir haben, ist aus Ulm und hat auch sogar in Unterföhring mal gespielt und mitgespielt. Und wir waren auch sogar bei dem Rugby-League-Testspiel Nord gegen Süd vor einiger Zeit und habe ihm auch schon gratuliert über WhatsApp.
Sehr gut.
Zu seiner dominanten Punkteausbeute von mehr als 100 Punkten im Vergleich zu den anderen Losern.
Und wie traurig warst du, dass du Jack Noel als Supersub hast, der gar nicht wirklich eingewechselt wurde und beziehungsweise 0 Punkte geholt hat?
Ja, also.
Oder Resummit mit absoluter Hammer 14 Punkte?
Dafür, dass ich eine Woche lang über Fantasy Rugby erzählt habe und jedem auch davon erzählt habe und jeden auch in jeglichen WhatsApp-Gruppen belästigt habe, dass sie bitte mal teilnehmen sollen. Es sind ja mit manchen Leuten ist man ja in fünf selben Rugby-Gruppen. Ne? Und die haben mich am Samstagabend darauf angesprochen, meinen sie, ja, irgendwann waren deine Nachrichten auch nervig. Worauf ich hinaus will, ist, dass dafür, dass ich alle so genervt habe, habe ich selber nur geschafft, 20 Minuten vor Anpfiff meine Mannschaft zusammenzupacken.
Oh Gott.
Ja, das Leben kam dazwischen, Alter. Was kann ich denn dafür? Ja, ich würde sagen, wen habe ich denn aufgestellt? Lewis Ray Summit, absolute Katastrophe. Lewis Ludlam, Tom Curry, auch nicht die besten Backrower. Jack Noel, 0 Punkte. Ross Moriarty, keine Ahnung. Ich kann mich noch echt glücklich schätzen, dass ich Villiers aus irgendwelchen Gründen doch noch aufgestellt habe. Und Gary Ringrose hat mir, glaube ich, auch geholfen.
Ja.
Ansonsten ist echt durchschnittlich. Aber du bist Dritter, ne?
Das also nicht so ganz. Also in der, also wir kommen halt später dazu, aber die gesamte Wertung muss man halt so ein bisschen zusammenstellen. Machen wir halt irgendwann später. Aber genau, ich bin oben mit dabei, auf jeden Fall mit Abstand vor dir, aber das ist ja auch nichts Besonderes. Wir haben ja über 40 Leute, die mitmachen, also es macht halt ja natürlich Spaß. Wir werden mal einen kurzen Preview halt machen für nächstes Wochenende, also wir sind ja froh, es geht halt gleich weiter im Schedule. Wales fängt am 15.15 Uhr gegen Schottland an am Samstag und dann Frankreich, Irland, also der Championship Decider gleich um 17.45 Uhr und dann Sonntag geht es weiter mit Italien gegen England um 16 Uhr. Was würdest du zu Wales-Schottland sagen? Wie fühlst du dich, dass es eine Mannschaft, der stark gewonnen hat und eine Mannschaft, die mit einer Packung mit nach Hause geschickt wurde?
Ja, die eine Mannschaft ist auf dem Höhenflug, aber muss auswärts ran. Boah. Also es fehlen Wales halt immer, wir haben ja eben drüber gesprochen, es fehlen halt zu viele Leute. Er kann selbst das, wie heißt das, Principality Stadium oder wie auch immer das in Cardiff, kann das, glaube ich, nicht wieder ausgleichen. Schottland ist auf dem Höhenflug. Ich weiß, also das sind jetzt zwei Mannschaften, die stark verteidigt. Also okay, auch wenn Wales verloren hat gegen Irland, haben sie ja immer noch, wie wir gesagt haben, stark verteidigt. Ich frage mich, ob wir da so ein Angriffsspektakel sehen werden und viele Versuche. Bin ich sehr gespannt. Oder ob das so ein bisschen viel Verteidigung sein wird. Aber ich tippe trotzdem auf Schottland.
Ja, ist auch interessant. Ich bin mir auch so ein bisschen unsicher. Ich meine, letztes Jahr war das das Spiel, was echt so sau eng ausgegangen ist mit so letzten Minuten Sachen. 24-25, also Wales gewann halt auswärts, aber mit einer komplett anderen Mannschaft. Ne? Ich glaube grundsätzlich, dass Schottland einfach auf dem Weg nach oben ist und Wales muss mal ein bisschen halt in dem, ja, keine Ahnung, Umbruchsphase sich irgendwie so einen Weg rausfinden, aber ich glaube, es wird halt da nicht stattfinden. Ich glaube, Wales wird zu Hause verlieren, vielleicht ganz knapp. Irland fährt nach Frankreich und ja, was sagst du dazu? Erzähl.
Mit dem letzten Spieltag wahrscheinlich eins der wichtigsten Spiele jetzt, wenn man auch noch die Leistung anguckt von diesem vergangenen Wochenende. Ich meine, wenn Irland das abrufen kann und mit den Leuten hinfahren kann nach Frankreich und man das bisschen Quäntchen, naja, die Schippe, also das bisschen Quäntchen Glück vielleicht hat, dann sehe ich da wirklich Irland vorne.
Ja.
Also obwohl Frankreich so stark ist.
Ich glaube, es kann halt wirklich nur eng ausgehen, ne? Also.
Das ist ein super allgemeiner Satz.
Nee, also es wurde halt nicht irgendwie so Punkte hier und da, also es wurde halt irgendwie, keine Ahnung, so wie, ich weiß halt nicht, 18-15 ausgehen oder irgendwas so. Ich glaube, es würde halt nicht so ein Spektakel sein für Versuche, aber keine Ahnung, kann mich komplett irren und dann fahren halt 100 Versuche. Aber ich glaube nicht, also Irland ist wirklich Top-Form, Top-Mannschaft. Bisher ohne Verletzung, also es fehlt wirklich niemand fast. Frankreich auch das Gleiche. Das wurde einfach ein super Spiel sein. Ich glaube, wenn das in Irland wäre, wäre ich viel selbstbewusster zu sagen, dass Irland gewinnt, da es in Paris ist und es ist einfach extrem schwierig, egal wie gut, also ich meine, schau dir mal 2018 an, egal wie gut Irland in Form ist, wie schwierig es ist, in Paris zu gewinnen. Genau. Deshalb glaube ich mal Irland ganz leicht vor. Aber ich, das ist also auch viel Hoffnung mit dabei. Italien, England am Sonntag. Was erwartest du jetzt? Beide Mannschaften haben das erste Spiel verloren. England reist nach Rom. Wie ist dein Gefühl dort?
Naja, eben hatte ich eigentlich gesagt, ja, es ist gut, dass England jetzt nach Italien fährt, zur vermeintlich schwächsten Mannschaft. Darf man nicht unterschätzen, ne? Also, ich will jetzt hier nicht sagen, dass Italien gewinnen kann oder so, aber ich weiß nicht, ob England das auf die leichte Schulter nimmt. Obwohl, man muss halt schauen, Manu Tuilagi hat am Wochenende für Sale gespielt. Hat auch, glaube ich, ein, zwei gute Runs und ist vielleicht fit wieder für England, dass er spielen kann, was dann halt natürlich das Mittelfeld enorm verstärken würde. Und das wäre schon blöd für Italien. Ja, weiß ich nicht, ob das. Also ich hoffe einfach, dass Italien da auch wieder gut mithält. Und dass die halt, auch wenn sie verlieren, dass er halt. Wenn die so spielen wie gegen Frankreich und es so ausgeht, dann bin ich schon glücklich. Und die wahrscheinlich auch. Also die sehen ja auch, also man hat ja eine Verbesserung gesehen auf jeden Fall.
Okay, dann sind wir mal gespannt und hoffen, dass wir nächstes Wochenende genauso viele spannende Spiele sehen. Wolltest du noch was reinwerfen?
Ja, apropos spannende Spiele. Also ich habe wirklich Georgien-Portugal geguckt.
Ah, okay, alles hier.
Weißt du das Ergebnis?
Nee.
25-25. In Georgien. Nee, also ich habe auch nur die zweite Halbzeit geguckt und das, ich habe auch mit Timoka geschrieben und ja, Disziplin von Georgien war so ein bisschen, war nicht da und Portugal hat am Ende echt gut gespielt und ja, ich meine, am Ende wird Georgien trotzdem die Quali gewinnen, die es da gibt, also die Quali für die Weltmeisterschaft 2023, weil man 2021 und 2022 die Wettbewerbe zusammennimmt. Das heißt, das war jetzt der Anfang, glaube ich, der 2022er Runde. Spanien steht jetzt oben, weil die gegen Niederlande 43-0 gewonnen haben. Und Georgien ist jetzt gerade mal Vierter mit halt den zwei Punkten gegen Portugal. Ja, ich hatte schon überlegt, jetzt am 12. März vielleicht nach Bukarest zu fliegen gegen Georgien, aber das ist auch derselbe Tag, wo, ich glaube, Irland in England spielt. Das heißt, ich werde dann nicht in Bukarest sitzen und mir Rumänien gegen Georgien reinhauen. Hm. Aber Rumänien hat auch noch gegen Russland gespielt. Das habe ich mir auch angeguckt. 34-25. Wenn man ein Freund ist von Versuchen, die von Molz erzielt werden, dann kann man sich auf jeden Fall die russischen Highlights anschauen. Ja, es ist halt doch ein ganz schöner Step nach unten. Was Ball-Handling-Skills und auch andere Sachen betrifft. Ich glaube, ich weiß nicht, Russland war ja eigentlich nur 2019 dabei, weil ja drei Mannschaften disqualifiziert wurden. Ne? Weil, glaube ich, ja, ich weiß ja nicht, wer noch vor Russland war, aber zumindest Rumänien und noch zwei andere waren ja eigentlich in der Tabelle vor Russland und weiß ich nicht. Also ich bin gespannt, wer nach Georgien und Rumänien Dritter wird in diesem Rapid Charge Turnier. Wo wir hinfliegen werden, natürlich, ne?
Vorpass natürlich, wird, aber ja klar.
Wird live berichten.
Natürlich. Vor Ort sein. Hast du noch was du uns erzählen wirst?
Oh, Major League Rugby ging los.
Aha.
Unsere Freunde.
Du hast wirklich kein Leben.
Unsere Freunde, der New England Free Jacks haben gewonnen, aber die Giltinis haben verloren. Erste Runde und Manano hat auch gespielt.
Manono heißt er.
Manono.
Jesus. God Christ.
Ja, du weißt,
Manono.
Naja, auf jeden Fall, der hat auch ein paar coole Highlights auf YouTube von ihrem Sieg gegen die Utah Warriors. Ja, das ist passiert.
Kann man mitnehmen. Cool, Big G, danke für die Zeit auf jeden Fall. Danke euch zu Hause für Zuhören. Viel Spaß beim Six Nations Schauen am Wochenende. Also natürlich werden wir nächste Woche da berichten. In alter frischer Montagabend, vielleicht tagsüber,
wann auch immer wir das hochladen. Aber irgendwann Montag, sei da mal sicher sein, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder bei Vorpass.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.